Finding a hoodie that lasts through the season can be tough. The American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it year after year. The iconic Classic Full Zip Hoodie is the jacket that started it all for American Giant. Custom heavyweight fleece and side panels for mobility make it the best hoodie ever. Every American Giant piece is made in America and designed to last. No exceptions. The result is durable clothing, like the premium Slub Crew Tee, No BS high-rise pant, and slim roughneck pant that become part of your life. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. Save 20% off your first order at American-Giant.com when you use Staple 20 at checkout.
Willkommen bei With People for People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis, zumindest im Herzen.
Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People for People.
Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend. Unerwartet doch eine Aufnahme.
Ja, ich habe mich schon gewundert, nachdem du ja eigentlich sagtest, du brauchst die Zeit so ein bisschen für Familie, Zweisamkeit und Erholung. Aber das ist ja auch Erholung hier wahrscheinlich, ne? Deswegen schätze ich mal, bist du
das
dabei.
Das ist voll die Erholung.
Ja.
Naja, ein bisschen muss ich mich ja schon konzentrieren, oder? Mit dir zusammen hier was Kluges und Wertvolles für unsere Zuhörer zum Mikrofon zu bringen, sage ich mal. Aber ja, du hast recht. Ich hatte dich ja gefragt, ob wir heute Abend dann doch aussetzen könnten, Raincheck, weil ich hatte die letzten 3 Tage ja Vorlesungen hier an der Mannheim Business School und ich hatte eigentlich geplant, heute Abend tatsächlich ein bisschen mit den Kindern und Mobina Zeit zu verbringen, aber die haben jetzt am Wochenende während meiner Beschäftigung bei Mobinas Eltern, Mutter vor allem, Plätzchen gebacken und sind jetzt voll platt ins Bett gefallen. Also, damit bin ich wieder da für dich.
Sehr schön, ja, mein Glück. Ja.
Ja, unser Glück auf alle Fälle. Und ein cooles Thema haben wir ja auch. Aber ich würde gerne erst nochmal kurz mit dir als Freund auch ausspeichern, wie happy und dankbar ich bin, dass ich diese Arbeit machen kann an der Uni, weil das für mich persönlich eine richtig schöne Bereicherung ist, Spaß macht und ich auch das Gefühl habe, dass ich das ordentlich machen kann. Und das Thema, was du mir heute mitgegeben hast, zahlt voll drauf ein, weil du ja gesagt hast, lass uns mal drüber sprechen, was eigentlich die unsichtbare Vorbereitung oder das, was man nicht sieht, bevor man gut wird in einer Sache, mit Leadership zu tun hat, mit uns zu tun hat. Und ich kann nur sagen, für mich das ultimative Beispiel ist Steph Curry. Der läuft einfach vor und auch teilweise Meter vor der Dreierlinie drückt er einfach den Ball weg und dann geht er immer rein. Das, was leicht aussieht, hat natürlich stundenlange, wenn nicht jahrelange Übung hinter sich. Und also auch einige Leute jetzt am Wochenende diese Frage haben mir gestellt, was ich gemacht habe, damit ich bestimmte Dinge scheinbar so mache, dass es leicht aussieht. Und deswegen finde ich das Thema ganz spannend. Wie bist du drauf gekommen?
Ja, da gibt es ja eine ganze Menge Beispiele. Das hat mich heute begleitet. Heute Morgen habe ich beim Rudern, gucke ich ja so ein bisschen Filme und habe in dem Falle eine Zusammenfassung von einem Spiel von den Lakers gesehen von den letzten Tagen. Luka Doncic spielt da jetzt, ja. Und der hat ja im Gegensatz zu vielleicht früher massiv trainiert jetzt im Sommer und ist ja ganz, ganz anders in Shape. Ich weiß nicht, ob du ihn zuletzt mal gesehen hast, aber der ist jetzt, ich glaube, der Titel des Videos war, warum die NBA Angst hat vor Luka Doncic, in dem Sinne, weil den keiner stoppen kann. Weil der macht jetzt die Dinge, die er früher schon gemacht hat und ist noch einen Schritt schneller, weil er sich diesmal noch mal mehr vorbereitet hat, eben auch physisch, nicht nur was die Würfe und alles angeht, sondern der ist ganz anders in Form. Das war das Erste. Und dann musste ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, aber an Michael Schumacher denken, beziehungsweise hatte ich irgendwas, was mich erinnert hatte. Und da schreibe ich auch gerade den LinkedIn-Post zu, der wahrscheinlich schon ja lange öffentlich sein wird, wenn wir das ausstrahlen. Und Michael Schumacher, ich weiß nicht, ob du das wusstest, also erstmal ist der ja Kerpener und ich bin ja auch Kerpener, ne? Das ist ja mein Landsmann sozusagen. Ich habe ihn aber nie getroffen, also nie in 1:1 Gespräch, außer auf der Bühne irgendwo. Der ist eigentlich ja gelernter Kfz-Mechaniker, das weiß man glaube ich gar nicht. Also der hat die Ausbildung zwar glaube ich abgebrochen dann irgendwann, aber er hat das gelernt. Und das hat ihm ermöglicht, mit den Ingenieuren über jedes kleine Detail zu sprechen und hat seinen Rennwagen da immer schneller machen können, weil er genau wusste, da klappert irgendwas, das muss die Auslasspumpe, Gedöns, was auch immer sein. Und hat dann bis in die Nacht mit den Ingenieuren gefeilt, um dieses Auto noch eine 1/1000 Sekunde schneller zu machen. Also der war auch ähnlich wie Kobe Bryant und andere, einfach verrückt nach Details und nach Vorbereitung. Ja, und das dachte mir, Da komme ich gleich nochmal drauf, was das mit Führung zu tun hat, weil wir da ja auch einige Menschen sehen, die einfach Naturtalente zu sein scheinen, es vielleicht auch sind, aber trotzdem enorme Vorbereitungen und Anstrengungen haben, um das so flüssig aussehen zu lassen, wie es dann auf der Bühne manchmal aussieht.
Was mich wundert bei dem Thema, Andi, eigentlich ist es doch logisch, dass wenn jemand was gut kann, das lang geübt haben muss. Aber warum täuscht uns dieses Bild, dass wenn etwas leicht aussieht, dass es dann auch leicht ist? Also wenn ich mir das vorstelle, einfach rein rational, da ist jetzt ein orangener runder Ball, den wirfst du von mehreren Metern in so einen kleinen Ring rein. Also leicht kann das ja nicht sein. Oder mit einer Mordsgeschwindigkeit um die Kurve düsen, ja, mit einem Formel-1-Wagen, mit enormen Kräften, die wirken auf deinen Nacken. Ja, das ist doch nicht leicht. Deswegen, woher kommt das denn, dass man denkt, dass Dinge leicht aussehen? Hat das dann was mit der ausführenden Person zu tun, dass sie entspannt aussieht dabei oder dass sie keine Anstrengungen zu machen scheint? Woran liegt das?
Ja, es ist auch meine These, dass es dann die Handgriffe sitzen sozusagen. Du probierst dann nicht mehr aus, weil du es 1000 Mal vorher schon ausprobiert hast und im Grunde für dich schon den Weg festgelegt hast. Selbst wenn was Unerwartetes kommt, hast du diese Situation ja schon gehabt, wenn du es vorbereitet hast. Und auch wenn was kommt, was du nicht vorbereitet hast, du wirkst wahrscheinlich souveräner dann damit, ja, weil du sagst, mich kann ja nichts aus dem Ruder bringen und wenn was kommt, was nicht kommt, dann kann ich es auch bewältigen, weil ich die Muster erkannt habe. Und das aus eigener Erfahrung, vielleicht eine kleine Anekdote, als ich bei Roche eine Firmenakquisition begleiten durfte. Ja, da haben wir eine kleine Firma gekauft, 80 Leute in Heidelberg, keiner wollte die irgendwie machen. Und da habe ich gesagt, ja, ich finde das cool, ich mache das und bin dann jede Woche nach Heidelberg gefahren. Ja, meine Kollegen meinten dann irgendwie, wie machst du denn das, weil du machst hier den Businesspartnerjob und die Firmenintegration und das fällt dir alles so zu Füßen. Da habe ich gedacht, naja, das fällt mir nicht zu Füßen. Ich habe aber schon mal fünf Firmenintegrationen mitgemacht bei der SAP. Ich weiß grob, worum es geht, worauf ich achten muss. Und ich weiß auch, was ich nicht weiß, welche Fragen ich stellen muss. Ich stehe halt um 5 Uhr morgens auf, fahre mit dem blöden Zug nach Heidelberg, damit ich um 9 Uhr da bin und mit den Leuten arbeiten kann. Ja, und das ist dann wieder das Thema, was keiner sieht, weil um 5 Uhr keiner wach ist und um 6 Uhr nicht mit dem Zug fährt. Das ist mein Vergleich, den ich dann immer in der Arbeit habe.
Ja, und wie bringst du das Thema zusammen mit dem Thema von eben, Leichtigkeit, effortless?
Du bist, glaube ich, auf der sichtbaren Bühne, sieht es dann leicht aus. Das ist
glaube
ich das Thema. Ja, und Steph Curry, wie du gesagt hast, der wirft ja mit einem lockeren Händchen. Aber dass der 100.000 Würfe vorher genommen hat, die vielleicht nicht alle locker aussehen, sondern erstmal diese Bewegung eintrainieren musste. Und das macht er, hat er, glaube ich, immer mal wieder gemacht, wie er seine Technik verbessert, damit er noch schneller abdrücken kann. Also der Ball schneller die Hand verlässt. Und zwar auch nur eine Millisekunde. Aber das wirkt dann flüssig, wenn er es dann tut. Und die Vorarbeit siehst du nicht. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute, weil du es nicht siehst, das, was du nicht siehst, nimmst du nicht wahr. Das ist, glaube ich, einfach eine ganz, ganz emotionale oder ganz psychologische Reaktion.
Und jetzt wird's richtig spannend für mich. Das ist etwas, das habe ich schon oft gehört, dass Leute entweder zu mir oder zu anderen sagen oder beobachten, ja, das kann ich ja auch, weil ich sehe ja, was du machst und ich traue mir zu, dass ich das einfach wiederholen kann. Aber die unsichtbare Arbeit, die dahinter steckt und für dich unsichtbare Übung, weil sie halt passiert, während du schläfst, ja, oder bevor du aufstehst oder die vielen Jahre davor, die mit Disziplin sich erarbeitet wurden, die werden nicht gesehen. Und deswegen unterschätzt man vielleicht, wie schwer eine Sache ist.
Und du hast mir mal das Beispiel mit dem Klempner, glaube ich, erzählt, oder?
Ja, ja.
Der da für 5 genau. Minuten kommt und irgendwo gegen eine Stelle haut und auf einmal geht das Rohr wieder, ist das wieder frei. Dann kommt die Rechnung für 150 Euro. Und was war seine Antwort dann?
Ja, naja, also 5 Euro fürs Draufhauen und 145 Euro fürs Wissen, wohin er draufhauen muss. Ja, genau. Ja, guck mal, das ist doch eigentlich bei Senior-Beratern ist es doch auch so, oder? Also da hast du dann vielleicht, keine Ahnung, Tagessatz von 2.000, 3.000 Euro. Also ein Strategieberatungsmensch kommt dann vorbei, führt ein Gespräch, stellt ein paar Fragen. Und dann darf man sich so und so viel 1.000 Euro genehmigen. Ich mache ja auch manchmal Keynotes und auch da wird ja Mördergeld gezahlt. Aber wenn du das in die Relation setzt zum Effekt, zum Outcome, dann ist das plötzlich doch nicht mehr so viel.
Da ist der Unterschied zwischen dir und mir. Wenn ich zu einer Keynote gehe, muss ich immer selber zahlen. Du wirst bezahlt dafür. Naja, das kommt vielleicht noch. Liegt vielleicht an der rhetorischen
Fähigkeit. Bitte hör drauf.
Ja, ist kein Scherz, aber da kommt.
Komm, ich lade dich bald ein, dann zahle ich dich auch gerne.
Lade mich mal ein, krieg ein Eis oder einen Tee.
Ganz genau.
Naja, was ich aber mal vielleicht eine kleine andere Wendung, was ich schon auch immer mal wieder sehe, ist, dass es dann ein Risiko gibt, dass die Leute, die sich das hart erarbeitet haben, viel vorbereitet haben, das schleifen lassen dann auch. Dass dann ein Eindruck kommt mit, ich habe das schon 1000 Mal gemacht, ich muss das nicht mehr vorbereiten. Ja, auch da habe ich einige gesehen, die dann sagen, das I wing it. Ja, das kann man ja mal machen. zu sagen, ich mache das mal ohne Vorbereitung und es klappt auch ein, zwei Mal. Aber wenn ich dann anfange, dieses Muster einzuhalten, habe ich bei doch einigen Kollegen, Kolleginnen von der Vergangenheit gesehen, das wird halt auch schlechter. Ja? Das ist was, was dir nicht ein Leben lang bleibt. Erfahrung ist gut, aber Übung ist nochmal besser.
Ja, absolut. Übung ist besser. Und da fallen mir spontan zwei Sprüche ein. Der eine ist uralt, den ich aus meiner Schulzeit noch kenne. Wer aufgehört hat, besser werden zu wollen, hat aufgehört, gut zu sein. Das ist der eine. Und der andere Spruch, den habe ich gerade heute Morgen gelesen und ich halte hier mein Journal hoch in die Kamera. Kannst jetzt nicht lesen, aber ich lese es dir mal vor. Und das hat was mit Feedback zu tun. Ich komme gleich auch auf das Thema Feedback. Hier steht, the people who want to be better welcome honest feedback. The people who want to be comfortable fight it. Und ich finde, da ist was wirklich Wahres dran. Also wenn ich jetzt wüsste, ich nehme mal meine Vorlesung. Ja, ich mache die ja schon seit 5, 6 Jahren. Ich habe da meine Themen, die Theorien, die Folien, das ist ja alles da. Ich passe das immer wieder an, ja, um sozusagen mit dem Zahn der Zeit zu laufen. Aber wenn ich jetzt nicht jede Kohorte separat vorbereiten würde, könnte ich theoretisch auch einfach so reingehen und die Vorlesung machen. Ich glaube aber, dann würde ich mich nicht trauen, echtes Feedback einzufordern. Weil irgendwann wird das Zeug ja alt. Und irgendwann bemühst du dich nicht mehr oder du hängst dich nicht mehr rein oder du bist nicht mehr konzentriert oder fokussiert. Und ich weiß, wenn ich Feedback verlange, dann verlange ich Feedback, weil ich es wirklich haben will, weil ich den Wunsch habe zu wachsen. Und damit das Feedback nicht schlecht ist, versuche ich einfach gut zu sein. Ja, versuche ich sozusagen keine Lücken offen zu lassen. Und ich glaube, das hat viel dann vielleicht mit Mindset zu tun.
Ja, ganz kurzer Schwenk, bevor ich nochmal auf das Feedback zu kommen. Da habe ich nämlich auch eine Geschichte von letzter Woche. Weil du sagst ja, die Vorbereitung, ich möchte mal, dass das nicht falsch verstanden wird mit auswendig lernen, was ich sage. Ja, also nicht, dass das jetzt hier von Zuhörern und Zuhörern verstanden wird mit, ich versuche genau ein Recording abzuspulen, was ich genau so gelernt habe. Sondern es ist ja schon die Interaktion im Moment, die ich anwenden muss und auch die Reaktion immer wieder interpretieren muss, wenn ich mit Menschen arbeite, dass ich dann auch auf den Menschen reagiere und nicht ein Tape abspiele. Ja, das ist mir nochmal ganz wichtig. Und ja auch einer der Gründe, warum bei TED Talks du am besten deinen Text nicht auswendig lernst, sondern eben da natürlich noch vortragen kannst und nicht wie der Roboter wirkst, den du dann vielleicht gibst. Du hast das Problem vielleicht weniger, bei mir wäre das sofort eine monotone Nachteinschläferung sozusagen. Aber zum Feedback, da hatte ich letzte Woche eine spannende Begegnung. Wir haben ja unser Produkt gelauncht und waren dann auch in Bad Nauheim in der Weltstadt, nördlich von Frankfurt zusammen und hatte danach mein Team zusammen, das ja so ein bisschen wild durcheinander gewürfelt ist mit Freelancern und Praktikanten und allen möglichen guten Leuten, aber organisatorisch würdest du wahrscheinlich sagen, was das für ein Haufen. Und da habe ich dann gesagt, naja, lass uns mal gucken, wie wir jetzt auch besser zusammenarbeiten als Team. Da haben mich schon mal die Leute angeschaut und gesagt, na, sind wir ein Team? Ich sage, ja, natürlich sind wir ein Team. Also hallo, wir haben hier gerade eine Riesensache auf die Bühne gebracht. Ab und zu lasse ich ja mal einfach dann den Chef raushängen und sage, jetzt, das ist bitte eine Ansage. Jeder nimmt sich bitte jede Woche 20 Minuten Zeit, um Feedback zu geben. Das muss nicht am Stück sein, sondern ist dir vollkommen egal, aber bitte jeder nimmt sich mal das bewusst auf, 20 Minuten Feedback zu geben. Wir geben nochmal Feedback-Regeln aus und so, also wie das funktioniert. Und dann hatte ich im Auto bei der Rückfahrt, habe ich ein paar mitgenommen und ohne jetzt Namen zu nennen, kam die Diskussion auf mit, Andreas, hast du keine Angst, dass das dann eskaliert und schlimmer wird als vorher? Wenn die Leute das dann nicht richtig können oder ich weiß gar nicht, ob ich das will, sagte dann die Kollegin, ja, ob ich von jemandem Feedback haben will, den ich nicht respektiere. Dann dachte ich mir, spannend, ja. Also da wurde Feedback ein wenig als Bedrohung gesehen und nicht als Instrument, besser zu werden. Also ich hatte das gar nicht auf dem Radar. Klar, dass Feedback auch nicht, also schlecht gegeben werden kann, das kenne ich, aber dass du da Sorge vor hast, dass Feedback an sich was nicht Positives ist, fand ich ganz spannend.
Ja, Wahnsinn. Total interessant. Natürlich, also wenn Feedback nicht etwas ist, was du als Wachstumsmöglichkeit siehst, ist es ja eher etwas, was dich dann aus deiner komfortablen Situation dann bringen könnte. Ne? Aber deswegen passt ja der Spruch auch so gut. Was hattest du davor nochmal gesagt? Weil da hatte ich einen Gedanken dazu und wollte ich noch was fragen.
Da habe ich was gesagt zum Thema TED Talk vielleicht, meinst du das?
Ja, genau. Danke, TED Talk. Da muss ich dir sagen, ich habe beim Ausarbeiten eines TED Talk Vortrags gelernt, wie man eigentlich Vorträge gut vorbereitet. Und weil ich so viel Respekt hatte davor, habe ich das damals auswendig gelernt. Und also folgende Reihenfolge. Das empfehle ich immer jedem, der sagt, hey, wie würdest du denn einen wichtigen Vortrag vorbereiten? Der erste Schritt wäre für mich die Erarbeitung einer Storyline. Inklusive, was soll denn eigentlich aus diesem Vortrag am Ende hängen bleiben, rauskommen? Das heißt also, eine Geschichte, die zwei Zwecke erfüllt. Nummer eins, dass der Zuhörer, die Zuhörerin Lust hat, am Ball zu bleiben und weiterzuhören, mitzuhören. Und der zweite große Vorteil einer Storyline ist, dass du ganz bewusst sagen kannst, was soll denn eigentlich da rauskommen? Was soll denn hängen bleiben am Ende? Und wenn diese Storyline da ist, dann hast du die Möglichkeit, da ein Gerüst drüber zu legen. Und zwar ein Strukturgerüst. Wie füllst du denn diese Storyline? Und zwar die wesentlichen Meilensteine einer Geschichte. Da machst du sozusagen ein Zoom-in rein, ein Plus rein. Und dann kommen da bestimmte Strukturelemente rein. So. Und dann habe ich danach, also stell dir das vor, wie erstmal grobe Idee. Und dann kreiere ich so eine Art Inhaltsverzeichnis, ne, mit Bullet Points. Und nach dem Inhaltsverzeichnis würde ich dann eine Art Skript schreiben. So, das Spannende an der Geschichte ist natürlich, genau was du gesagt hast, wenn du das Ding vorliest, ist es natürlich mega öde. Ja, und das merkt man ja auch, wenn jemand was auswendig Gelerntes vorliest, wie du gesagt hast. Aber der spannende Schritt, den ich danach seitdem immer mache, ist, wenn ich grob runtergeschrieben habe, was ich eigentlich sagen will, dann mache ich aus dem Schriftstück, aus dem Word-Dokument wieder Bullet Points und lösche das Word-Dokument. Ich habe das dann nicht mehr. Das heißt, ich habe dann nur noch die Bullet Points, die wiederum eine Zusammenfassung meines selbstgedachten und geschriebenen Textes sind. Das heißt, womit ich dann stehen bleibe am Ende, ist eine Ansammlung von Lego-Bausteinen, die zwar in einer gewissen Reihenfolge liegen, aber ich kann die Lego-Bausteine individuell in meinem Kopf abrufen. Und ich habe später gelernt, dass das auch ist, wie Comedians arbeiten. Also die haben zu jedem Thema so feststehende, stabile Geschichten, also einen Lego-Stein, und sie haben grob so den Ablauf geplant. Aber das Schöne ist ja, wenn sie aus dem Konzept kommen, dann können sie auch mit einer anderen Sorte von Lego weitermachen. Und sind dann nicht plötzlich aufgeschmissen.
Ja, sehr schön. Und das zeigt wieder den enormen Aufwand der Vorbereitung damit sich bringt. Und ich kenne das auch so. Auch wieder da vielleicht eine Übertreibung, weil ich habe dann irgendwann, als ich dann die Arbeitsdirektorenrolle bekommen hatte und auf einmal da in den Medien war und irgendwo da auch vor größerem Publikum sprechen sollte, war ich so nervös, dass ich auswendig gelernt habe. Vielleicht gar nicht bewusst unbedingt, aber das war dann auf einmal platt und ich habe dann meine Ausstrahlung verloren in einer gewissen Form. Habe ich auch sehr stark als Feedback bekommen von meiner Kommunikationsfrau, die sagt, Andreas, was ist mit dir los? So robotermäßig da runtergespult und gar nicht deine Energie da reinbringen können. Ja, und ich habe dann für mich den Mittelweg gefunden, nicht ganz wie du, aber ich habe mir immer den Anfang aufgeschrieben, die Kernbotschaft und das Ende. Ja, weil ich musste erstmal reinkommen sozusagen und mich wohlfühlen und sagen, ah, okay, das ist so ungefähr wie der Comedian, der erste Lacher ist auf deiner Seite, der erste Punkt sitzt. Und was ich dann aber gemacht habe, ist bei meinen Stichwörtern und Stichpunkten, habe ich mir kleine Emoticons, so Smileys oder was auch immer drauf gemalt, damit ich weiß, wo ich nochmal was emotional betonen muss, weil das in meiner Natur nicht unbedingt drin ist. Und dann habe ich gesehen, ah, da ist ein Smiley drin. Also atme ich durch und lache mal die Leute an, ja, oder mal, das ist ein erhobener Zeigefinger, da muss ich auch eine Botschaft senden. Da hatte ich so 3-4 meiner Zeichen drin, die ich für meinen Aufschrieb hatte. Die habe ich zwar nicht unbedingt gebraucht, aber ich habe dann gemerkt, okay, ich habe mich daran erinnern. Da ist das Symbol Zeigefinger drin oder Smiley oder sowas, ja. Also auch das nochmal, vielleicht für die einen oder anderen, die nicht mit Rhetorik gesegnet sind. Vorbereitung ist alles.
Hey, voll gut. Vielen Dank fürs Teilen. Das ist ja schon dann auch sehr persönlich, dass du da einen Einblick gewährst, wie du auch Emotionen, die du normalerweise ja hättest, wenn du nicht in so einer Anspannungssituation wärst, dann einfach normal liefern würdest, dass du die dann nochmal unterstützend sozusagen für dich skriptest vielleicht ein Stück weit, ja? Oder zumindest einen Trigger setzt, dass du dich da dann locker machst oder so, ne?
Ist aber nicht meine Erfindung, sondern dank unserer beiderer Rhetorik-Coachin, die Julian du auch ganz gut kennst.
Ja, ja. In der
Tat. Das war, glaube ich, ihr Tipp, die dann gesagt hat, Andreas, ich habe mir ein paar Videos angeschaut, das müssen wir besser machen.
Gefällt dir diese Episode?
Dann abonniere doch gerne unseren Podcast.
Ich habe mal eine Frage an dich. Wenn du jetzt an dein Umfeld denkst, die Leute, mit denen du arbeitest oder vielleicht auch Kunden, ne, oder angehende Kunden, mit denen du sprichst. Wenn ich die fragen würde, denk mal drüber nach, was denkst du, was dem Andreas Schmitz leicht fällt ohne zu wissen, ob bei dir da jetzt wahnsinnig viel Übung drin ist oder Vorbereitung drin ist. Was würden die sagen? Also was ist effortless für dich?
Ja, ich glaube, es sind schon zwei Punkte. Es ist, da habe ich einfach die Übung drin und benutze auch da die Vorbereitungszeit für kleine Keynotes, Präsentationen und Gespräche, die ich einfach vor größeren Gruppen halte. Wobei ich den Leuten auch immer sage, ich bin tierisch nervös gerade vorher, aber Nervosität ist ja auch nur wieder eine Vorbereitungssache, die du nutzen kannst. Und das andere ist, dass ich die Fähigkeit habe oder die Möglichkeit habe, aus dem Hintergrund zu führen. Also im Grunde genommen schaffe ich es, die Leute mit aus ihrer Reserve zu locken, dass die letztendlich ihre Botschaften, ihre Meinungen, ihre Ideen äußern können, ohne abgestraft zu werden. Und dann doch, sagte mir ein Kollege zuletzt mit Andreas, ist schon beeindruckend, ohne jetzt zu viel Eigenlob zu haben, dass du scheinbar im Hintergrund bist und doch immer wieder zum richtigen Zeitpunkt sagst, okay, an der Stelle gehen wir rechts rum, ja, oder an der Stelle mal Pause oder hier mal, ich habe dich noch nicht gehört. Ja, und das anscheinend immer eher auf den Punkt ist, ob das immer so ist, kann ich gar nicht beurteilen, aber das ist ja auch eine Übungssache, zu gucken, wann musst du intervenieren, wann siehst du, dass es aus dem Ruder läuft, wie lange lässt du es aber auch gehen in eine Diskussion, um wirklich mal an den Kern vielleicht näher ranzukommen. Ja, das sind so vielleicht die zwei Themen, die ich mal immer mal wieder höre. Was ist denn bei dir?
Bevor wir zu mir kommen, würde ich gern auch nochmal zurückreflektieren an dich, weil darüber haben wir ja noch nie gesprochen, wie wir uns gegenseitig sehen. Also ich lass mal den effortless erscheinenden Jump Shot außen vor.
Weil oh,
Andreas springt gefühlt 10 Meter hoch, wenn er Jump Shot schießt, keine Ahnung.
Stimmt. Ich treffe nur nicht mehr. Das war früher anders, aber das ist gut.
Na, du triffst schon ab und zu. Das ist, glaube ich, schon okay. Sieht technisch auf jeden Fall einwandfrei aus. Also, was ich bei dir effortless finde, ist, dass du so eine Grundruhe ausstrahlst. Und ich weiß ja, du bist natürlich auch hin und wieder aufgewühlt oder aufgeregt. Und ich weiß, dass das auch eine Regulierung braucht, ne? Dass man cool bleibt und so weiter. Ich finde, du strahlst eine wahnsinnige Ruhe aus. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass du aus dem Hintergrund führst, weil ich mir sicher bin, dass du Menschen immer einen Zugang gibst zu dir. Also das ist, finde ich, eine tolle Fähigkeit. Weiß nicht, ob du das bewusst machst, dass du sagst, ich möchte jederzeit so nahbar sein, dass sich jeder traut, zu mir zu kommen. Aber das ist etwas, das sieht aus meiner Warte leicht aus. Das sieht für mich so aus, als ob es dir leicht fällt.
Danke. Es ist schon auch Vorbereitung. Ne? Also es ist nicht so, dass ich das alles aus dem Stegreif mache, sondern mir vorher überlege, was sind Themen, die, also es ist nicht alles kalkuliert, das wäre vielleicht auch falsch zu sagen, ja, es ist schon eine gewisse Grundhaltung, aber es steckt auch immer wieder eine Überlegung dahinter, zu sagen, was wäre jetzt für das Team auch hilfreich insgesamt, ja, wie könnten wir gemeinsam weiter voranschreiten, aber Dankeschön. Ich habe noch gleich einen Kommentar dazu. Auch nochmal zu dir jetzt. Was sind Themen, ich meine, ich kann ja auch nochmal da meine Meinung nachher sagen, aber sag erstmal zu dir, was du so hörst.
Also, was ich so höre, was andere denken, dass mir möglicherweise leicht fällt, das höre ich immer wieder. Das ist das Thema, einmal First Mover zu sein, also ein Thema einfach anzugehen. Banales Beispiel, habe ich letztens mit meinen Kindern nochmal reflektiert. Wir waren irgendwo im Kino, dann sind wir ins Parkhaus. Da war eine Frau, die stand da mit ihrer Tochter im Auto, die haben versucht, irgendwie einen Reifen zu wechseln und sind nicht weitergekommen. Habe ich im Auto gestanden und geguckt, ja. Und ich habe dann einfach nach 5 Sekunden entschieden, ich mache das jetzt. Ich bin ausgestiegen, bin hingelatscht, habe dann die angequatscht, habe gesagt, hey, ich glaube, ihr braucht Hilfe. Let me do it. Und das hat meine Frau danach auch gesagt, hey, also finde ich cool, dass du da einfach, ohne jetzt groß zu overthinken, machst du das jetzt einfach. Ne? Also so eine Bauchentscheidung oder einfach sich bewegen, schnell bewegen, mutig sein vielleicht auch irgendwo. Das ist das eine. Und das andere, was ich immer wieder höre, und das kann ich auch bestätigen, da steckt natürlich auch viel Arbeit, viel Scheitern, viel Übung drin. Aber das ist Public Speaking. Also auf eine Bühne gehen oder in einem Team sein. Manchmal werde ich eingeladen in irgendein Team und soll da irgendeinen Austausch machen oder irgendwas erzählen. Mittlerweile muss ich sagen, also ich habe auch gehört, dass mal jemand gesagt hat, das ist voll unfair, dass du das einfach machen kannst. Ich glaube, da steckt wirklich jahrelange Übung auch drin. Nicht nur, dass mir das ein Stück weit natürlich auch in die Wiege gelegt wurde, das ist schon so. Aber trotzdem steckt da ja Arbeit drin, weil du kannst ja nicht irgendwas erzählen. Aber in einen Raum reingehen und zu einem Thema auch fundiert und sinnvoll sprechen, dass dir Leute zuhören, das ist etwas.
Ich glaube, dein Riesenasset ist, dass du auch die Leute, wie du sagst, du nimmst die mit auf eine Reise irgendwo, ja, bei deinen Vorträgen. Das finde ich, also ich bin ganz gut im Präsentieren, wenn ich ein Thema habe und idealerweise noch irgendwie einen Flipchart neben mir habe oder irgendwie sowas, ja. Und du bist einfach wortgewandt und nimmst die Leute auch mit auf deine Struktur, die du dir ermöglicht hast, ja, was die Leute nicht als Struktur wahrnehmen, sondern als Geschichte, indem sie mit drin vorkommen. Ja, das finde ich sehr, sehr schön und wirkt in der Tat so, als ob das nicht vorbereitet wäre. Ja, das ist, glaube ich, das, was dann auch nochmal, wie wir anfangs hatten, auch den Eindruck macht, dass das gar nicht so viel mit Übung, sondern ist ja Naturtalent. Ich habe noch einen Kommentar zu deinem in die Ruhe bewahren und sowas. Das habe ich immer mal wieder gehört, gerade in Krisenzeiten, wo ich eben dann nicht wie der Depp da durch die Gegend springe, sondern erstmal schaue, also wie beim Basketball, wenn ich einen Pass bekomme, gucke ich erstmal und dribbel nicht sofort los, sondern gucke erstmal, was ich damit mache. Nicht ewig lang, aber zumindest mal einmal den Kopf hoch. Das sage ich zumindest meiner U12-Mannschaft auch immer. Kopf hoch. Ja. Beim Basketball bin ich nicht so ruhig. Ne? Das ist ja, da wirst du meine früheren Mannschaftskollegen fragen und die werden sagen, Andreas ist ein Hitzkopf. Da ist nämlich dann mein Ventil zum normalen Leben und das habe ich jetzt bei den Freundschaftsspielen oder wenn wir spielen jetzt nicht so. Ne? Aber wenn ich im richtigen Spiel bin, gegen den richtigen Gegner, also gerade Gegner, ne? nicht als Freundschaftsspiel, eigene Mannschaft, dann ist das für mich der Feind. Dann raste ich auch aus, wenn da irgendwas passiert, was ich nicht akzeptiere.
Krass.
Ja, wenn die einen Mannschaftsspieler von mir faulen oder sowas, ja, dann kriegt der, dann gebe ich eine Warnung und sage, mach das nochmal und du kriegst eine. Ja, dann kriegt er auch eine, ja, mit der Vorwarnung. Und das hat dazu geführt, dass meine Frau irgendwann sagte, Andreas, wir können hier nicht mehr hingehen mit unseren Kindern, die waren noch sehr klein, als ich da gespielt habe, weil deine Vorbildfunktion lässt dir nicht zu wünschen übrig.
Wahnsinn. Ey, das würde niemand denken, der dich so kennt, der dich professionell kennt.
Also auf dem Spielplatz, wo ich dann vom Platz geflogen bin. Aber gut, das war ein anderes nochmal.
Aber was mir auffällt, ist, dass wir ja eigentlich voll komplementär sind. Eigentlich müssten wir eine Firma gründen, mal zusammen.
Ja, du, ich versuche dich ja immer schon rüber zu bekommen, aber du sagst ja immer mal wieder so, nein, ich bin kein Unternehmer. Und dann sagst du doch, du bist ein Unternehmer. Und ne, also Firmen gründen bin ich jetzt Firmen drin mittlerweile. Also insofern kriegen wir noch hin irgendwann.
Also irgendwann sollten wir mal gemeinsam einen professionellen Aufschlag machen. Ich glaube, das könnte cool sein. Und dann sollten wir darüber auch mal sprechen, wie das war.
Das müssen wir tun. Ich hätte da so ein paar Ideen. Die hatten wir schon mal ein paar, aber hat bisher noch nicht funktioniert. Ne? Müssen wir hinbekommen. Aber das ist dann auch was Neues. Das müssen wir natürlich üben vorher. Ne? Zu unserem Punkt der Vorbereitung. Auch da bin ich mir sicher, ich würde nicht einfach so zum Kunden gehen, nie vorher mit dir abgestimmt haben, was wir da so sagen und dann einfach los. Ja, das kann mal funktionieren, aber ich hätte in dem Fall Respekt und würde auch mir nicht die Blöße geben wollen, wenn wir zusammen irgendwo hingehen, dann muss das sitzen. Ja? Dann hätte ich auch mein Anspruch wäre dann, hey, jetzt gehen wir beide dahin, das ist ja Feuerwerk, ja, und das muss auch gebändigt werden, damit das nicht explodiert oder damit es dann gut explodiert, sagen wir es so.
Ja, voll, auf jeden Fall. Das muss irgendwie choreografiert sein und vielleicht können wir mit dem Beispiel auch Richtung Zielgerade abbiegen, weil ich wurde 2-3 Mal schon jetzt gefragt von angehenden Podcasts, dann, ob ich denen denn hier und da einen Rat geben könnte, worauf es ankommt, weil bei uns sei das ja so professionell, ja. Ich meine, wir beide haben ja eigentlich unseren Podcast, unser Gespräch, unsere Freundschaft, unsere Lernreise als Angebot da. Nichtsdestotrotz haben wir ja in den ersten Episoden, glaube ich, anders vorbereitet als jetzt. Und ich würde jetzt deswegen konkludieren, aufgrund der frühen Vorbereitung der ersten Folgen und aufgrund der vielen Übungen, die wir zwischenzeitlich haben, sieht es vielleicht für den externen Zuhörer oder Beobachter leicht aus. Aber dahinter steckt ja auch ein Konzept und Übung und Trial and Error. Deswegen würde ich vielleicht anbieten für die Zuhörer als Rat, wenn ihr etwas seht, das leicht aussieht, von dem ihr aber denkt, das kann eigentlich nicht so leicht sein, dann ist es wahrscheinlich auch nicht leicht, sondern da steckt einfach Übung drin, da steckt Struktur drin, da stecken vielleicht auch Helfer im Hintergrund drin, die man gar nicht sieht, ja, so wie in diesem Fall der Julian, der uns ja auch immer hilft, mit ganz toller Arbeit diese Folgen zu schneiden. Und vielleicht erinnerst du dich daran an die erste Folge, die wir aufgenommen haben, die war ja geskriptet.
Die war geskriptet. Und
die war nicht gut.
Und die habe ich selber geschnitten auch noch, 8 Stunden
Stimmt,
lang,
ja.
Boah, meine Güte, war das Horror.
Also, ah, die war nicht gut. Und dann haben wir ja gelernt, uns so angenähert und gemerkt, okay, wie viel Struktur brauchen wir denn? Welche Quellen brauchen wir? Und wer nimmt welche Rolle ein?
Das hat gedauert und das ist immer noch Arbeit. Ich meine, du bereitest dich auch vor und ich tue das auch, wenn auch nicht jetzt stundenlang, aber wir machen uns ja schon Gedanken dazu und haben natürlich einiges jetzt ausprobiert. Und da möchte ich auch nochmal sagen, Vorbereitung ist ja nicht notwendigerweise ein Zeitaspekt. Es ist einfach eine Energie, die wir da reinstecken. Und da würde ich Ihnen sagen, es muss auch nicht mühsam sein. Es kann ja auch spaßig sein, die Vorbereitung. Es kann auch Freude machen. Oder das macht es dann vielleicht sogar gerade aus, warum man das macht. Also da würde ich nur empfehlen, wahrscheinlich ist es eine Arbeit, aber auch da, wie bei jeder Arbeit, muss man sich, glaube ich, die Themen suchen, die einem auch Spaß machen, die einem liegen, weil sonst ist es mühsam und Vorbereitung wird dann zur Qual und das wird dazu führen, dass ich es dann nicht mehr tue. Also insofern auch da, schaut, was ihr tut, schaut, wie ihr euch vorbereitet. Wenn ihr die große, glamouröse Bühne sucht, dann ist zum Beispiel Leadership gar nicht so das Richtige, weil ihr 80% mit Vorbereitung und Themen verbringen werdet, die nicht glamourös sind und zwar mühsam. Wenn ihr aber Bock drauf habt, einfach einen Impact zu machen mit Menschen, dann ist die Vorbereitung vielleicht auch einfach sinnvoll und sinnstiftend.
Ja, voll. Und ich würde vielleicht zum Schluss auch nochmal was anbieten. Ich habe das letztens, meine Mittlerin, du kennst ihn, den Zaid, den habe ich mir mal zur Seite genommen, weil der gesagt hat, der würde gern mehr Spielzeit haben, der würde gern mehr Punkte machen und so weiter. Und der hat dann auch Beispiele gegeben von anderen Kindern, die dann eher den Ball bekommen oder eher Punkte machen. Und ich habe ihm dann auf so einem kleinen Kinderflipchart, habe ich ihm mal so ein Haus aufgemalt, so ein römisches, mit 3 Säulen. Und ganz unten ist das Fundament gewesen. Und im Fundament stand drin, immer auftauchen, to show up. Das ist erstmal das Allerwichtigste, wenn ich mir was aufbauen will, dass ich präsent bin, da bin, Disziplin habe. Und die 3 Säulen, die waren im Basketball, sagen wir, Fundamentals, Dribbling, Pässe, Wurftechnik. Das sind Sachen, wenn du erfolgreiche Sportler fragst, woher ihr Erfolg kommt, dann werden sie immer das nennen. Ich bin der Erste in der Halle, bin der Letzte, der geht. Ich nehme 1000 Würfe, bevor ich ins Training komme und, und. Das sind genau die Sachen, von denen du gesagt hast, die unsichtbar sind. Und wenn diese Fundamentals stark sind, dann kannst du jederzeit, auch wenn du an einem Freiplatz vorbeiläufst, einen Ball nehmen und werfen.
Ja, sehr schön. Und da könnte man an der Stelle beenden. Aber das gilt auch für jeden vielleicht nochmal zu identifizieren. Was sind so die kleinen Erfolge, die du jeden Tag erleben kannst? Beim Militär ist es das Bett machen. Ja, ich habe ein perfektes Bett gemacht. Gibt es ja auch einen schönen Vortrag von, um das Selbstwertgefühl erstmal zu steigern von Menschen, die sonst keine Struktur notwendigerweise hatten. Und da kann, glaube ich, jeder für sich suchen, wie kriege ich die ersten kleinen Erfolge durch Disziplin oder durch Habits, durch Verhaltensweisen hin, die mich dann den ganzen Tag begleiten. Insofern finde ich das an der Stelle, glaube ich, den guten Abschluss zu sagen.
Wer aufgehört hat, besser werden zu wollen, hat aufgehört, gut zu sein.
Das ist doch schön. Dann lass uns doch damit den Abend an der Stelle beenden. Ich muss nämlich noch spülen und dann habe ich noch ein bisschen Zeit, um dann ins Bett zu gehen. Hey, lieben Dank für den Austausch und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch da wieder Feedback, wenn ihr bis jetzt gehört habt, ja, gehört ihr zu den 5%, die bis ganz am Ende hören. Super, gebt uns doch mal ein Feedback, ja, das würde uns freuen. Dankeschön.
Ich danke dir auch.
Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
Durch menschenzentrierte Führung.
With people, for people.
Finding a hoodie that lasts through the season can be tough. The American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it year after year. The iconic Classic Full Zip Hoodie is the jacket that started it all for American Giant. Custom heavyweight fleece and side panels for mobility make it the best hoodie ever. Every American Giant piece is made in America and designed to last. No exceptions. The result is durable clothing, like the premium Slub Crew Tee, no BS high-rise pant, and slim roughneck pant that become part of your life. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. Save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code STAPLE20 at checkout.